Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute werden wir auf ein Spiel zurückblicken, dem ich mich bewusst sehr, sehr lange entzogen habe. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, das zu spielen. Die Kombination schien mir ein bisschen zu absurd und zeitweise auch ein bisschen zu uncool. Ob ich damit richtig oder falsch lag, wollen wir heute vielleicht noch rausfinden. Die Rede ist von Kingdom Hearts. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier im Game Talk. Ich habe mir ein paar Gäste hier in die Sendung eingeladen. Zuerst darf ich eine neue Stimme hier vorstellen, der vielleicht größte mir bekannte Kingdom Hearts Fan überhaupt. Ich darf die Carrie vorstellen. Hi.
Hi, Joey. Alles klar?
Ja. Du bist zum ersten Mal hier. Dich hat man entsprechend noch nie gehört. Sag uns doch in 2, 3 Sätzen, wer du bist.
Ja, ich bin Carrie. Wie man schon gehört hat, bin ich ein riesen Kingdom Hearts Fan, habe die Spielereihe inhaliert und ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Dein Mann war schon mal hier vor einiger Zeit, sogar schon 2-mal. Der liebe Exe war auch schon hier im Game Talk. Und ihr beide habt zusammen einen Twitch-Stream, ne?
Richtig, genau. Wir machen das schon seit knapp einem Jahr, dass wir zusammen streamen gemeinsam, wobei Exe halt schon seit 2013 schon streamt. Und ja.
Den Stream werde ich natürlich verlinken in den Shownotes zu dieser Episode. Ich nenne die gleich, du findest sie direkt bei dir im Podcatcher, also in deiner Podcast-App oder dann im Web unter gametalk.fm/kingdomhearts. Da wird alles in dieser Sendung Relevante verlinkt sein. Dann mit dabei noch 2 Stimmen, die du schon kennst. Ich darf weiter begrüßen den Dodo. Hi.
Hallo Joey, schön, dass ich wieder hier bin.
Sehr gerne. Du hast ja absichtlich für diese Episode Kingdom Hearts nochmal durchgespielt.
Ja, ich musste ja wieder gut machen, dass ich bei Golden Sun nur aus nostalgischer Verklärtheit mitreden konnte und dieses Mal bin ich voll drin. Hab's extra nochmal durchgezockt und hab völlig unterschätzt, wie lang das Spiel dann doch ist.
Ja, da hatten wir ja den Möbor dabei, der hat die Story perfekt zusammengefasst. Dann zu guter Letzt darf ich den Mann hier in der Sendung begrüßen, der vielleicht für diese Episode verantwortlich ist. Er hat's nach jahrelangen Versuchen endlich geschafft, mich dazu zu bringen, Kingdom Hearts zu spielen. Ich darf begrüßen den Butch.
Hi Joey. Ich glaube ja, dass vielleicht nicht nur ich, sondern auch Fonso dafür verantwortlich ist. Derjenige von unserer alten Nerdy by Nerds Runde, der vielleicht der größte Kingdom Hearts Fan ist von uns allen. Er kann heute leider nicht hier sein, aber ich bin ursprünglich über den Fonso ein ganz großer Fan geworden von dem Titel, den wir heute besprechen. Es freut mich, dass wir jetzt dich doch noch dazu gekriegt haben.
Ja, wie gut mir das Spiel gefallen hat, das werde ich jetzt noch ein bisschen zurückbehalten. Darauf kommen wir dann gegen Ende mal noch zu sprechen. An dieser Stelle, ja, du hast natürlich recht. Schöne Grüße raus an den lieben Fonso. Wie immer macht's viel Sinn, wenn wir hier mit dem Release dieses Spiels beginnen. In Europa kam das im November 2002 für die PlayStation 2. Der Entwickler war Square bzw. Squaresoft, das ist ja ihr Brandname. Publisher, interessant, je nach Region war das ein anderer. In Japan war es Square selber. In der PAL-Region war es Sony Computer Entertainment. Und in Nordamerika, scheinbar waren das 2 verschiedene Dinge seinerzeit, war es Square Electronic Arts. Komischer Name. Soll aber nichts mit EA zu tun haben, zum Glück. Den Director, den kann man auch kennen, das war der Tetsuya Nomura, hat an einigen Final Fantasy Titeln mitgewirkt. Oft habe ich gesehen, war er für Charakterdesigns zuständig.
Das ist richtig.
Weil ich glaube, Final Fantasy 7 war auch, ja, an vielen hat er mitgewirkt. So auch die Producer, Shinji Hashimoto und Hironobu Sakaguchi. Hoffentlich habe ich all die Namen jetzt nicht gerade vergewaltigt. Aber auch diese kennt man aus den Final Fantasy Sphären. Shinji Hashimoto ist heute Executive Officer bei Square Enix. Hironobu Sakaguchi hat seinerzeit Final Fantasy erfunden.
Bekannte Namen.
Ja, also eigentlich ein Team, womit nicht so viel schiefgehen kann, wenn man darauf alleine denn abstellen möchte. Jetzt, Dodo, was für ein Spiel ist denn dabei eigentlich genau rausgekommen? Wenn man an Final Fantasy denkt, denkt man ja immer an klassisches JRPG.
Ja, das Grundgerüst des Spiels ist für alle, die vielleicht jetzt zum ersten Mal davon hören oder sich nochmal eine Meinung über das Spiel machen wollen, eigentlich leicht erklärt. Also wir haben hier schon große Namen aus dem Final Fantasy Universum gehört. Und Kingdom Hearts ist im Prinzip ein Crossover aus Final Fantasy Charakteren und eben Disney Lizenzen. Also ganz verschiedene Disney Animationsfilme und Zeichentrickfilme. Das Ganze wird zusammengemixt in ein Gameplay-Gerüst aus einem Third-Person-Action-Adventure oder Action-RPG-Mix. Aber was genau das Gameplay dann ausmacht, darüber reden wir dann später nochmal genau.
Aber ich glaube, hier vorweg ist schon ganz wichtig, dass man das weiß. Das Gameplay hat mit Final Fantasy fast gar nichts zu tun. Okay, beim 15er könnte man dann wieder ein bisschen drüber diskutieren, aber hat nichts zu tun mit klassischen Final Fantasy-Spielen.
Eher vielleicht sogar mit einem Zelda, wenn man es in die Richtung drehen will.
So eine krude Kombination aus zwei Universen kommt nicht einfach so zustande. Der Legende nach gibt's eine lustige Story, die dahinter steht. Carrie, du hast mir da mal was von einem Aufzug erzählt.
Genau, und zwar war das so, damals wollten halt Shinji Hashimoto und Hironobu Sakaguchi gerne wieder ein neues 3D-Spiel auf den Markt bringen, hatten aber leider keine tollen Protagonisten, wussten nicht genau, wie sie anfangen sollten. Und da damals Square und Disney in einem und im selben Gebäude waren, war Hashimoto an einem schönen Morgen zufälligerweise im Aufzug, musste halt irgendwie nach unten, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht aufs Klo oder so. Und da war halt einer von Disney, einer mit, der halt viel Entscheidungspotenzial und sowas hatte, auch im Lift und sie unterhielten sich und dann kamen die halt in Unterhaltung und dann hat halt Hashimoto so ein bisschen so grober geplaudert, ja, wir wollen gerne ein Spiel machen, ach, wie sieht's aus, wollen wir nicht irgendwie ein Spiel zusammen entwickeln? Ja, und der Entscheider von Disney, sag ich mal so, fand die Idee gut und dementsprechend kam halt Kingdom Hearts raus.
So einfach kann's manchmal gehen.
Glück gehabt.
Ist noch interessant, was so für Entscheidungen im Lift gefällt werden.
Ja, in der Tat.
George R.R. Martin von Game of Thrones hat da entschieden, das mit Hold the Door einzubauen. Weil das irgendwie so die Inspiration kam irgendwie davon, dass er da die Türe, also den Lift offen halten sollte.
Das sind dann eben diese berühmten Elevator Pitches. Jeder sollte einen drauf haben, ich habe keinen.
Ich auch nicht.
Wir haben mit Disney und Final Fantasy Crossover das Setting schon ganz, ganz grob angeschnitten. Zu Setting und Story wollen wir jetzt natürlich ein paar Worte mehr verlieren. Ich muss sagen, ich habe ja immer so ein bisschen Mühe damit, solche Dinge zusammenzufassen. Ich habe mir das Ganze nochmal ein bisschen durchgelesen, jetzt hier im Voraus. Die Welt von Kingdom Hearts ist eigentlich aus verschiedenen kleinen Welten aufgebaut. Die sehen aus wie so kleine Planeten und praktisch jede dieser Welten ist einem Disney-Universum nachempfunden, das man dann aus irgendeinem Disney-Film kennt. Tarzan, Aladdin, alles Mögliche eigentlich. Über die verschiedenen Teile ist das Ganze dann auch immer gewachsen. Und dann kommt irgendwie mal was Böses zu uns auf die Insel und so weiter. Und die Charaktere müssen wir natürlich noch kurz einführen. Und hier dürft ihr mir sehr, sehr gerne helfen. Carrie, du als große Expertin, für dich ist das sicher ein Kinderspiel.
Ja, ich versuche natürlich mein Bestes. Also, es geht um Sora. Er ist 14 Jahre alt, also alle recht im Teenageralter, außer Riku. Der ist halt ein Jahr älter als Kairi und Sora. Kairi ist halt das einzige Mädchen von den beiden, also vom Trio, vom Destiny Trio genannt. Und ja, sie hatten eigentlich vor, mit einem kleinen Boot halt die ganze, ich sag mal, Welt, die sie halt mehr oder weniger kennen, was ihre Welt halt ist, halt zu bereisen. Und bevor sie halt aufbrechen konnten, ja, fegte ein Sturm über ihre Insel. Und dieser Sturm entpuppte sich eher als, wie soll ich es sagen, als ein kleiner Raid von kleinen schwarzen Kreaturen, die sich Herzlose nennen. Und diese greifen halt gerne Menschen an, die halt ein Herz besitzen. Und dementsprechend suchen sie halt sich ihre Opfer dementsprechend aus, die halt Herzen besitzen. Riku, der halt irgendwie sehr anfällig gegen diese Dunkelheit war, wollte halt Macht, um halt, ja, im Endeffekt erfährt man erst später, was er halt wirklich davon wollte. Und ja, die werden halt separiert von der Insel. Carrie ist spurlos verschwunden. Sora wird in irgendeine andere Welt reingeraten. Und Rico ist dementsprechend auch verschwunden.
Ja, ganz komisch die Sache.
Ja, und so beginnt so gesehen die Reise für die drei, wobei Sora halt unser Hauptprotagonist halt ist.
An dieser Stelle soll eine Spoilerwarnung ausgesprochen werden. Das Spiel hat ja jetzt doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Seid gewarnt, wir werden hier die ganze Handlung von Kingdom Hearts zumindest mal vom ersten Teil spoilen. Wie geht's dann weiter? Wir wachen als Sora irgendwo wieder auf. Und dann kommt aber noch Donald und Goofy ins Spiel. Wie geht das?
Sora, der erstmal überhaupt keine Ahnung hat, wo er ist, wacht in Trevor's Town auf. Guckt sich um, sucht natürlich seine Freunde. In der Hoffnung, dass er halt die in Trevor's Town findet, schaut er sich überall um. Und siehe da, er hat ein Schlüsselschwert. Dieses Schlüsselschwert bändigt die ganzen Herzlosen. Und ohne Schlüsselschwert ist er aufgeschmissen, würde ich mal so gesehen sagen. Auf der Suche nach seinen Freunden trifft er halt Final Fantasy Charaktere, wie zum Beispiel Leon oder Squall, wie ihn jeder gerne, glaube ich, nennt. Und ihr Namen, Aeris oder Aeris, ich weiß nicht, wie man sie nennt, richtig, aus Final Fantasy 7. Die trifft er halt an und die erklären ihm, wie die Sache halt hier so passiert ist, ne? Und man sieht hinterher Rico, wie er halt mit Maleficent oder Malefiz, wie man sie auch gerne im Deutschen nennt, ja, halt Rico unter ihre Fittiche nimmt und halt ein Komplott gegen Sora und Rico halt so gesehen schmiedet. Und Rico bekommt natürlich davon nichts mit. Donald und Goofy kommen erst dazu hinzu, als sie halt nach demjenigen suchen, der halt ein Schlüsselschwert besitzt. Und das ist halt Sora. Und als halt gegen einen Herzlosen kämpfen mussten, einen ganz großen Herzlosen, ja, wie das Schicksal wollte, trafen die sich mit einem Kaboom, mehr oder weniger. Und seit dem Zeitpunkt kämpfen sie halt gemeinsam, um halt König Mickey zu finden. Und Soras Aufgabe ist eigentlich eher Rico und Carol zu finden. Aber um die beiden zu finden, müssen sie erst König Mickey finden. Also das ist halt immer so ein Hin und Her. Und natürlich war auch Sora erstmal ein bisschen hin und her gerissen. Aber da Donald und Goofy halt den Auftrag bekommen haben, von König Mickey, denjenigen zu finden, der das Schlüsselschwert hat, mussten die halt an seiner Seite bleiben.
Das Schlüsselschwert ist ja so ein ganz zentrales Ding. Es geht da auch um Schlüssel und um Welten und Welten zu schließen. Das hängt auch irgendwie zusammen mit diesen Herzlosen. Kannst du das mal erklären, was das mit dem Schlüsselschwert da genau auf sich hat?
Wie fange ich am besten an? Und zwar hängt es damit zusammen, damals ganz früher waren alle Welten zusammengekoppelt. Durch einen Krieg wurden die alle auseinandergepackt und dementsprechend wurden die halt verschlossen. Und das Schlüsselschwert ist dazu da, um diese Welten zu öffnen oder zu schließen. Es kann beides.
Das wusste ich gar nicht mehr. Wann waren die denn alle zusammen? Also bei Kingdom Hearts dachte ich jetzt gerade, wäre der große Aufhänger, dass eigentlich jede Welt für sich sein muss und dass zum Beispiel Aladdin nicht beim König der Löwen sein Unwesen treibt und umgekehrt.
Hast du denn nicht alle Spin-Offs durchgespielt?
Doch, sogar fast alle.
Das würde man halt wissen, wenn man das Mobile-Game Kingdom Hearts Union Cross gespielt hat.
Okay.
Wirklich?
Ja.
Habt ihr das Mobile Game etwa nicht gespielt?
Ich hab's gespielt.
Okay, jetzt haben wir dich aber draus gebracht. Also Schlüssel sind aufschließen und zuschließen. Und warum müssen wir zuschließen?
Weil da die ganzen Welten aufgeschlossen worden sind, die Herzlosen reinkrabbeln. Und die wollen wir halt alle weghaben.
Und das geht nur, wenn sie zugeschlossen ist?
Richtig.
Ah.
Eigentlich schon ein bisschen paradox, plötzlich kommen da irgendwie all die Schwarzen und wir müssen da wieder abschließen, dass die nicht mehr reinkommen.
Darum geht's auf jeden Fall in Kingdom Hearts 1.
Ums Ausschließen der Schwarzen.
Nein, Ausschließen der Herzlosen auf jeden Fall. Und damit halt die Dunkelheit verschwindet und Sora muss halt die ganzen Schlüssellöcher halt finden, um diese halt zu verschließen. Lustigerweise gibt es auch ein paar Passagen, wo er halt durch eine Tür nicht kommt oder des Öfteren. Und da denke ich mir, du hast einen riesengroßen Schlüssel in der Hand. Warum nutzt du den nicht? Er kann halt echt so ganz große, phänomenale Schlüssellöcher schließen oder aufmachen, aber kleine Türen nicht.
Nur spezielle Schlüssellöcher funktionieren.
Im Gegenzug, die Bösen oder das Böse, das sind meist bekanntere Antagonisten aus dem Disney-Universum.
Richtig.
Die wollen ja genau das Gegenteil. Die wollen alle Welten aufschließen, damit da all die bösen Heartless, Herzlosen reinkommen.
Genau.
Und da halt böses Zeug machen. Plus, wenn man alle Welten aufgeschlossen hat, dann kann man das namensgebende Kingdom Hearts finden. Und wenn man das hat, was passiert dann?
Das ist halt die Frage. Niemand weiß genau, was Kingdom Hearts ist. Die Theorie besagt auch sogar, dass es mehrere Kingdom Hearts gibt. Ne? Also in Kingdom Hearts 1, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber in Kingdom Hearts 1 verschließen wir eine Tür. Und Kingdom Hearts 2, wenn man den zweiten Teil gespielt hat, weiß man ja, dass am Himmel beim Die Welt, die niemals war, ein ganz großes Herz ist.
Aber das bauen die doch selbst, oder? Sucht diese Organisation nicht die ganze Zeit irgendwie Herzen,
genau,
um ihr Kingdom Hearts da zu faken, sozusagen?
Richtig. Das ist so gesehen der zweite, aber man weiß nicht genau, was Kingdom Hearts genau ist.
Spannend.
Die einen sagen, Kingdom Hearts ist die Dunkelheit, die einen sagen, Kingdom Hearts ist das Licht.
Aber man kann sich darauf einigen, dieses Kingdom Hearts-Ding ist irgendwas ziemlich Mächtiges, offenbar so mächtig, dass all die bösen Buben und Mädels das für sich beanspruchen wollen und das finden wollen.
Richtig.
Und das wollen wir natürlich verhindern, das ist eigentlich mitunter Teil der Story von Kingdom Hearts 1. Und wenn wir jetzt hier wieder die Schlaufe zurückmachen zum ersten Teil und da noch ein bisschen weiter gucken, hinten raus ist das dann so, dass wir Welt für Welt, also Disney-Setting für Disney-Setting, diese Bösen bekämpfen und am Ende dann sogar gegen diese Malefice oder wie sie heißt, plus dann noch gegen Ansem oder Xehanort noch, hat irgendwie so zwei Namen, gibt es irgendwie einen großen Endkampf und so, aber da kommst du wahrscheinlich wieder viel besser draus als ich.
Wie gesagt, man muss halt durch verschiedene Welten halt reisen, um halt die ganzen Schlüssellöcher zu verschließen. Und zwischendurch muss man halt gegen der jeweiligen, ich sag mal, Bösewichte von den Disney-Welten antreten. Manchmal sind es nicht nur die Disney-Bösewichte selbst, sondern die Disney-Bösewichte beschwören meist auch Herzlose, also starke Herzlose, gegen die wir halt antreten müssen.
Es wird, glaube ich, so gerechtfertigt, dass zwischendurch malefischend immer wieder erklärt, dass man sich dem Bösen da zwar irgendwie öffnen sollte, um die Macht mitzunehmen, aber wenn man es übertreibt, dann frisst es einen auf oder sowas. Und das passiert
genau
mit dem ein oder anderen Disney-Charakter dann auch währenddessen.
Nach den großen Kämpfen am Schluss finden wir dann aber unseren König Mickey und wir werden eine Tür, die offenbar zum Kingdom Hearts führt, verschließen. Und damit endet dann Kingdom Hearts 1.
Aus meiner Sicht heraus ja, aber ich kenne mich mit den Spin-offs auch sehr wenig aus. Nur bei 2 geht's ja dann irgendwie los und da werden ganz, ganz viele Fässer aufgemacht, von denen man in 1 noch gar nichts wusste, aber das gehört, glaube ich, nicht in diesen Podcast.
Das haben wir vorhin noch ein bisschen übersprungen. Das Spiel ist ja eigentlich so eine Coming-of-Age-Story.
Um Sora rum die ganze Story, meinst du?
Ja, also man kommt von dieser Insel herunter, wo so diese Kindheit noch liegt und dann ist man so mit diesen Welten konfrontiert und man muss irgendwie wachsen und die ursprünglichen Freunde von dem Sora, die sind irgendwie alle davongeschleppt worden von diesem schicksalshaften Event am Anfang und irgendwie will man sich wieder mit seinen Freunden zusammenfinden, aber jeder hat sich halt ein bisschen voneinander wegentwickelt und gelebt.
Ja, dann steht noch so ganz typische Missverständnisse dazwischen. Wenn man Riku einmal wieder trifft, dann denkt der erstmal, was hängst du denn hier eigentlich mit dem Goofy und dem Donald die ganze Zeit rum? Sind das jetzt deine neuen besten Freunde oder was?
Ja.
Ja, und dann geht's natürlich im Hintergrund auch immer noch um diese, in Anführungszeichen, Prinzessin Kairi da. Also die steht ja auch dann irgendwie zwischen diesen beiden Jungs noch.
Genau, ja. Es hört sich so, wenn man so dahinstellt, eher flach an, aber es sind halt in der Art und Weise, wie es dargestellt wird, sind es dann die großen Emotionen, nur in welchen großen Kämpfen und großem schicksalshaften Zusammenprallen der Welten endet. Und es gibt so diesem kindlichen, einfachen Ding, was ja eigentlich die Story ausmacht vom Anfang, irgendwie so eine eigene Schwerkraft.
Auf jeden Fall, finde ich schon gesagt, stimme ich zu.
Dann würde ich meinen, machen wir hier mal einen Schwenk rüber zum Gameplay. Wir haben ja anfangs versprochen, dass wir darauf noch ein bisschen genauer eingehen werden. So das Grobe haben wir schon umrissen. Man kloppt sich in Echtzeit, in Realtime mit diversen Gegnern, unter anderem halt auch eben Disney-Bösewichten. Mich hat's ein bisschen an God of War erinnert, auch wenn der Vergleich im ersten Moment ein bisschen absurd wirkt, aber so weit ist das gar nicht. Wir mashen halt einfach einen Button und hauen da irgendwie böse kaputt, können zwischenzeitlich ein bisschen zaubern und so. Aber Butch, du hast das besser verstanden und du bist großer Fan von diesem Kampfsystem.
Lass mich kurz noch eins zwischendurch reinwerfen. Wir haben, glaube ich, den Grundton des Spiels noch gar nicht richtig erklärt. Und bevor du jetzt mit God of War in die falsche Richtung lenkst, den Zuhörer, das ist alles schon sehr knuffig und sehr Disney-haft gehalten. Also es ist nicht so, dass wir dem König der Löwen jetzt mit Fäusten ins Gesicht schlagen oder sowas. Nee, man haut halt mit diesem Schlüssel da auf den Herzlosen rum und die machen dann Puff und verschwinden und lassen ein bisschen Geld da. Also es ist alles sehr, sehr süß und kindlich. Nur bevor es zu Missverständnissen kommt.
Gut, hast du das noch ergänzt, ja. Butch, dann sag uns doch mal, was dir an diesem Kampfsystem denn so besonders gefallen hat und was das so einzigartig macht.
Ja gut, du musst schon sehen, das Kampfsystem, wie wir das heute immer noch spielen können bei Kingdom Hearts, das gibt's unterdessen vielleicht auch bei anderen Titeln in ähnlicher Weise. Aber zu der Zeit war das, zumindest in meiner Erfahrung, ziemlich revolutionär. Von Square Enix haben wir da nie so etwas Ähnliches bekommen. Mit dem Rauskommen von Kingdom Hearts. Um diesen Vergleich auch aufzustellen, Square Enix hat ja immer diese rundenbasierten Kampfsysteme gehabt. Und hier haben wir nun mehr so ein Spiel in die Richtung von einem Hack and Slay, wo aber trotzdem noch so Elemente dabei bleiben aus dem Universum von Square Enix, also die Zaubersprüche. Die heißen da auch gleich bei Kingdom Hearts wie bei den Final Fantasy Titeln. Also so der Feuer-Zauberspruch heißt dann Feuiger und da gibt es noch irgendwie 3 Stufen davon,
Hurra,
wenn man das weiterentwickelt.
Ja, das Übliche halt. Summons gibt's auch wieder.
Genau.
Die sind natürlich da auch viel stärker an Disney angelehnt, als man das dann sonst kennt aus Final Fantasy.
Das Coole ist aber hier, es gibt auch so diese Zwischenkämpfe, wo dann immer wieder diese Herzlosen auftauchen. Die sind dann jeweils den Disney-Welten angepasst. Also die haben ihr spezifisch angepasstes Design. Und das finde ich schon mal ziemlich cool. Also man ist dann einfach immer ein bisschen gespannt, wenn man eine neue Welt entdeckt, um das Design der Herzlosen zu sehen. Und neben diesen Zwischenkämpfen gibt es natürlich dann auch Bosskämpfe und da kannst dann auch alle möglichen Gegner aus der Disney-Welt treffen, aber auch so Gegner aus den Final Fantasy-Welten oder speziell neu designte Bösewichte aus dem Kingdom Hearts-Universum selbst. Es ist wirklich eigentlich ein ansprechendes Kampfsystem in meiner Erfahrung. Ich habe das zuletzt jetzt 2 Jahre her durchgespielt. Da habe ich das Spiel auf dem harten Schwierigkeitsmodus durchgespielt. Und da ist man dann durchaus gefordert, nicht nur einfach Hack-and-Slay-mäßig auf einen Button zu smashen, sondern vor allem die Timings zu lernen. Also da musst du ein bisschen die Animationen von den Gegnern lesen, damit du den Konterschlag immer im richtigen Moment aktivierst.
Okay.
Dann kann es auch ein durchaus anspruchsvolles Spiel sein. Und auch zum Beispiel bei so großen Gegnern kann man dann auch ein bisschen herumtricksen, indem man zum Beispiel bei dem, wie hieß der nochmal, das dreiköpfige Hund?
Cerberus.
Cerberus, ja genau. Bei dem kann man ja auf den Rücken steigen und wenn man es geschickt macht, dann ist man auf dem Rücken, wenn er seine Attacke aktiviert und so kann man da nicht getroffen werden.
Ah, wusste ich gar nicht.
Und wenn man natürlich alles auf easy spielt, dann ist es eh egal, ob man getroffen wird. Also das macht dann schon das Spiel ein bisschen interessanter, aber kostet halt auch Zeit.
Ich hab's auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad jetzt noch gespielt, fand den unterschiedlich anspruchsvoll. Es gab Szenen in Bosskämpfen, wo ich dachte, ja, jetzt sterbe ich irgendwie ein bisschen schnell. Donald stirbt ständig, vor allen Dingen am Anfang. Später dachte ich dann, ja, okay, so schwer ist eigentlich gar nicht, aber im positiven Sinne fand ich es dann angenehm einfach, ja, um das so zusammenzufassen. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben jetzt Donald erwähnt, wir haben Goofy erwähnt, wir haben eine Party aus 3 Leuten. Meistens ist das Sora, Donald und Goofy, manchmal hat man aber noch eine andere Person aus einem jeweiligen Universum, also Tarzan oder Aladdin zum Beispiel, der dann uns hilft. Wir können aber die Partner nicht direkt steuern. Wir steuern einfach Sora. Wir können springen, schlagen, zaubern, Summons und Items. Die Computerkollegen steuern sich selber. Man kann aber im Menü ein bisschen auf ihre KI Einfluss nehmen. Man kann ihnen ein bisschen sagen, wie sie agieren sollen.
Ja, und man kann ihnen spezielle Attacken anlegen oder wegnehmen. Also auch wie so ein bisschen bei einem Final Fantasy. Ich denke da zum Beispiel an den 7. oder den 9. Teil.
Oder den 12. Der hat es dann auf die Spitze getrieben.
Genau. Der 12. hat ja dann sogar dieses ganz ausgefeilte KI-System. Aber in den älteren sagt man halt zum Beispiel ja, der Charakter kann jetzt Feuer und dann wird er es im Kampf halt auch benutzen. Oder der Charakter kann jetzt Bodyguard, dann wird er es im Kampf eben auch einsetzen. Und wenn du nicht möchtest, dass Goofy irgendwie viel blockt, sondern dass du ihn lieber aggressiv dabei hast, dann stellst du ihm eben die Abilities ein oder aus entsprechend.
Ja.
Ja, wer will was von den Gummijets erzählen?
Oh ja. Das fand ich ein bisschen absurd, aber irgendwie auch lustig. Wenn man nämlich zwischen den Welten wechselt, erlebt man einen interessanten Gameplay-Bruch. Man sitzt dann plötzlich in einem Raumschiff-Chat, der nennt sich Gummijet, fliegt von einer Welt zur nächsten und auf dem Weg darf man in guter alter Star Fox-Manier komische Dinge abschießen und sammelt Zeug und Teile und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, aber ihr seid hier natürlich die Experten zum Glück.
Ich wollte das einfach nur kurz erwähnen, weil ich das so interessant finde, dass sie quasi so ein Shoot'em-up in das Spiel gebaut haben, obwohl es erstens völlig unnötig ist und zweitens völlig übertrieben ausreizbar ist. Also man hat da ein Sandbox-System, wo man sich selber aus so Lego-Steinen seinen eigenen Gummijet zusammenbauen kann. Und da kann man Stunden drin verbringen. Aber dieses ganze Ding ist völlig optional. Du sammelst im Prinzip nur weitere Items, um noch bessere Jets zu bauen. Das bringt dich aber eigentlich nirgendwo wirklich weiter. Also ich glaube, um das letzte Level zu erreichen, da braucht man irgendwie ein paar Waffen mehr, als der Startjet hat. Aber die kann man halt auch an seinen Startjet einfach dran kleben. Und trotzdem weiß ich noch, dass ich beim ersten Mal spielen, als das Spiel damals aktuell war und ich noch kleiner und begeisterungsfähiger, habe ich ewig an diesem Gummijet rumgeschraubt.
Ich habe mich wirklich auch gefragt, verpasse ich was, wenn ich das Gummijet-Feature jetzt mal völlig ignoriere?
Eigentlich nicht. Also wie gesagt, die letzte Flugmission hat, glaube ich, ein, zwei stärkere Gegner, die man mit der Anfangslaserwaffe nur schwer runterkriegt, aber prinzipiell verpasst man jetzt nichts.
Richtig.
Gegner ist da ein gutes Stichwort. Es kann nämlich sein, dass man da unterwegs stirbt und dann muss man nochmal von vorne den Flug beginnen.
Ich frage mich, ich habe das zuletzt ja zu 100% durchgespielt. In der Erinnerung habe ich jetzt nichts, aber ich kann mir irgendwie nur vorstellen, dass man dafür die 100% doch irgendwas machen muss.
Ich glaube, für die Platin-Trophy brauchst du alle Baupläne. Du kannst ja unterwegs verschiedene Baupläne für vorgefertigte Lego-Raumschiffe finden, nenne ich es jetzt mal.
Ja gut, ich habe mehr die 100% damit bemessen, dass ich die Ultima-Waffe freischalten konnte.
Ah, von der wusste ich noch nicht mal was. Das musst du kurz erklären.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Schwerter. Man bekommt auch so durch die Story hinweg immer wieder ein neues Schwert. Das ist dann jeweils auch so ein bisschen der Disney-Welt nachempfunden.
Also es ist ja eigentlich ein Schlüssel.
Genau.
Schlüsselschwert, ja.
Ja. Und die Schlüsselschwerter sind halt unterschiedlich stark. Und das stärkste Schlüsselschwert heißt Ultima. Und es ist schon ziemlich krass.
Ist das im neuen Kingdom Hearts dann Laserschwert?
Das wäre so cool.
Ja, abwarten würde ich mal sagen. Also Ultima ist halt sehr anstrengend zu farmen und dann hinterher zu craften, weil bei den Moogles musst du es halt abgeben und du musst halt Sachen erstmal dafür sammeln, abgeben.
Oh, okay, ja.
Ja, dann craften und du kriegst halt zum Beispiel Orichalcum brauchst du dafür und die gibt's halt nicht oft. Ich glaube, in Teil 1 oder 2 war das, da brauchtest du, glaube ich, 13 Stück. Und wenn du halt bestimmte Passagen nicht erkundet hast oder so oder halt nicht geforscht hast, sag ich mal so, hast du die halt nicht mitbekommen.
Und dann kommt ja noch dazu, dass du Items bei diesem Mogri-Shop, also die Mogris ist natürlich wie ein ganz präsentes Beispiel für Final Fantasy-Einflüsse auf die Reihe, die Mogris haben so eine kleine Schmiede, da kannst du Items bauen und du musst, um die aufzuleveln, jedes Item mindestens einmal gebaut haben. Wenn du jetzt aber ein Item cool findest und das zwei- oder dreimal baust und dann hast du kein Orealco mehr, ja dann viel Spaß, die Ultima-Waffe noch zu kriegen.
Ich kann mich an eine Szene erinnern, als ich mal bei Butch zu Besuch war. Da war er gerade irgendwie Gegner am Farmen, am Grinden für solche Items, um dann halt eben irgendwas freizuschalten. Und dann dachte ich auch schon mal wieder so, oh, okay, Kingdom Hearts, nichts für mich. Aber ich kann sagen, man kann das Spiel auch spielen, ohne da die seltenen Items zu farmen.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn dir jemand Final Fantasy 12 zeigt, während er gerade irgendwelche Chains aufbaut, um die besten Waffen freizuschalten, ich glaube, das ist auch nicht der spannendste Teil des Spiels.
Oh ja, ja, ja.
Hey, schau, Joey, voll das geile Spiel hier.
Ja, super funktioniert.
Ich habe die freigeschalten, bevor ich es durchgespielt habe. Und dann bist du im letzten Kampf mit der besten Waffe vom Spiel und das ist eigentlich ziemlich langweilig, weil es so schnell geht.
Das stimmt.
Aber auch das ist ja eigentlich ein typisches Element, was man aus Final Fantasy kennt. Die ultimativen Waffen sind ja in dem Moment cool, wo du dich den Secret-Gegnern stellen willst. Und da gibt's ja in der Welt Olympus, die auf Herkules auf der Lizenz basiert. gibt es immer so Turniere und da findest du am Ende noch sehr, sehr schwere Special-Gegner, bei denen dir die Waffe dann nur gerade recht kommen kann ich mir vorstellen.
Ich sag nur Sephiroth.
Genau.
Auch Sephiroth verklopfst du richtig gut mit der Ultima. Wenn dir der Kampf gegen Sephiroth auf die Nerven geht, dann ulti die Ultima. Kostet dich Unmengen Zeit, aber dann wird's ziemlich einfach.
Ich muss ja sagen, die normalen Bossgegner fand ich jetzt nicht übermäßig schwer. Ich habe zuletzt die Aladdin-Welt gespielt und der war eigentlich so ziemlich easy.
Ja.
Der ist vor allem störend. Der fliegt die ganze Zeit rum.
Jetzt haben wir doch schon so ein paar Elemente immer wieder leicht kritisiert. Entsprechend würde ich doch sagen, gehen wir jetzt doch mal in den reinen Kritikteil über. Es ist doch nicht alles perfekt an Kingdom Hearts. Du, Dodo, hast auch noch so zwei, drei Dinge am Game Design auszusetzen.
Ja, ich habe mich da ganz speziell an einer Sache erinnert gefühlt, dass ich damals schon das Tarzan-Level ein bisschen blöd fand. Also Kingdom Hearts hat man jetzt vielleicht schon rausgehört, mag ich total gerne als Spiel. Aber dieses Tarzan-Level hat mich damals schon genervt und heute, wo man das natürlich mit einer viel größeren Spielerfahrung im Hintergrund nochmal betrachtet, fällt mir dann auch auf, warum. Also das ist im Prinzip so ein Baukasten aus 6, 7, vielleicht 8 Screens, die irgendwie alle zusammenhängen, wo sich aber nie ein roter Faden bildet. Also man wird irgendwie in diese Welt geworfen und weiß schon mal gar nicht richtig, was man tun muss. Also auch wenn man den Film gesehen hat, hilft es nicht sonderlich. Du kämpfst da als allererstes mal gegen irgend so einen Jaguar oder Leoparden oder sowas, der aber scheinbar nicht von den Herzlosen eingenommen wurde. Dann kämpfst du doch wieder gegen die Herzlosen. Dann musst du irgendeine Expedition finden, wo dann Jane natürlich ins Spiel kommt. Dann hast du diesen Jäger, diesen Clayton, der ja so ein bisschen der Antagonist des Films ist, natürlich auch hier als Gegenspieler. Aber dir wird nie gesagt, wo musst du eigentlich gerade hin. Das Spiel erwartet aber trotzdem, dass du dir aus diesen 7, 8 Screens immer den richtigen aussuchst, wo gerade irgendein Mikroteil der Story erklärt wird.
Ja, da läufst du immer ein bisschen hin und her und hoffst, dass da jetzt mal wieder was passiert, was du vielleicht verpasst hast.
Genau, also das erinnert mich immer so an, ich sag mal, die schlechtere Art von Point-and-Click-Adventures, wo auch in Screens nichts passiert, bis du dann irgendwo anders was gemacht hast und dann plötzlich musst du dahin zurück, wo du schon längst warst, wo du aber im Kopf schon abgespeichert hast, ja, hier passiert ja gar nichts.
Fairheitshalber muss man aber sagen, dass das wirklich mehr nur so im Tarzan-Level war. In den anderen hatte ich das weniger, das Gefühl.
Ja, absolut. Also teilweise ist es in Agrabah noch einmal ganz, ganz kurz, aber da findet sich das dann schneller. Da hat die Story dann schon ja mehr einen roten Faden. Plus, du weißt natürlich auch, okay, hier, es geht wahrscheinlich in die Richtung, Aladdin muss den Genie finden, wenn man den Disney-Film mal gesehen hat. Auch das hilft dann weiter.
Und die Welt ist auch viel kleiner, also da ist man auch sehr schnell von Screen zu Screen.
Genau. Ja, und sonst ein Kritikpunkt, ganz klassisch, das Wasserlevel ist hier halt wie in Spielen aus der 2000er-Region immer eine Katastrophe. Also auch hier wieder versucht irgendwie mit mehr Dimensionen zu arbeiten, dann kann man irgendwie hochschwimmen und runterschwimmen und das Aiming funktioniert in dem Moment genau noch null und die Schwertattacken gehen ins Leere. Und dann hat man auch noch so eine Strömung, die einen da wegtreibt, das nervt tierisch. Also das Unterwasserlevel, witziger Fakt, im zweiten Teil haben sie daraus einfach eine Minigame-Sektion gemacht. Funktioniert viel, viel besser und da nervt die Ariel-Welt überhaupt nicht. Im ersten Teil wünscht man sich, das einfach hinter sich lassen zu können.
Carrie, du als großer Fan, hast sogar du irgendwas an Kingdom Hearts 1 auszusetzen?
Ich muss eigentlich zum größten Teil beipflichten. Ja, bei Tarzan, da habe ich auch ellenlange rumgesucht. Weil wenn du nicht aufgepasst hast bei den Cutscenes, weißt du nicht, wohin du musst. Also das war auch einer meiner Kritikpunkte, weil ich habe, glaube ich, damals, wo ich damit angefangen habe, so 2003 oder so rum, bin ich über eine Stunde hin und her gewatschelt, um überhaupt irgendwas zu triggern. Und ja, Atlantica fand ich auch schon, also so ein bisschen, also vor allen Dingen musste man ja bestimmte Fähigkeiten, ich weiß nicht, was, ob das Magnera oder Gravitas war, bin mir nicht mehr sicher, musstest du halt irgendwas entfernen oder so, ich weiß nicht, ob das, oder war das in zwei? Ich wusste nicht, wie man das machte. Mir fiel natürlich nicht irgendwie ein, dass ich das noch nicht irgendwie aufgelevelt hatte, ne? Also, aber wie ich gehört habe, kann man sogar bestimmte Levels skippen. Man muss die sogar gar nicht machen.
Echt?
Ja.
Das geht wahrscheinlich dann in den Bereich Speedrun. Da habe ich jetzt noch gar nicht reingeschaut, aber das klingt ja spannend dann auch.
Nicht nur Speedrun-like, nein, du kannst sogar Atlantica skippen.
Ah ja, und wie macht man das?
Du poppst so gesehen schon in Atlantica auf, aber du brauchst das nicht durchzuspielen. Du brauchst zum Beispiel Ursula nicht zu besiegen. Das habe ich letztens gemacht. Ich habe sie nicht besiegt, bin trotzdem weitergekommen.
Muss man nicht alle Welten abschließen, um das Kingdom Hearts am Ende zu triggern?
Jein.
Ah.
Kann man machen, aber muss man nicht.
Das wusste ich zum Beispiel wirklich nicht. Das ist interessant. dann ist dieser Kritikpunkt hier mit raus.
Naja. Halb raus, würde ich mal so behaupten, ne?
Das mit dem, ja, wo muss ich jetzt hin, das Problem hatte ich auch ein bisschen. Man merkt halt immer mal wieder, es ist nicht ein Spiel aus 2018, wo da mittlerweile gewisse Komfortfeatures eingeführt worden sind. Mm. Entsprechend muss man halt noch ein bisschen mehr aufpassen. Was ich, und das geht in die gleiche Kategorie, manchmal ein bisschen mühsam fand, ist, man muss mehrfach mit dem gleichen NPC reden, damit was getriggert wird.
Richtig. Mm.
Also einfach, ja. Ich rede mit dem und sage nachher, ah, okay, gut, und dann gehe ich weiter. Funktioniert nicht immer, weil vielleicht hat der nochmal was zu sagen, was dann für den Fortlauf des Spieles relevant ist, dass halt irgendwas getriggert wird, dass es irgendwo weitergeht. Und dann bin ich auch schon rumgelaufen und hör, jetzt passiert irgendwie gar nichts. Und am Ende musste ich nochmal zurücklaufen, mit dem nochmal reden für den nächsten Dialog und dann ging es weiter. Und dann dachte ich auch so, ach komm, dann hättet ihr einfach auch mal in einen packen können, so. Dann die Gegnervielfalt. Butch hat angesprochen, dass die von Welt zu Welt variiert. Ja, das ist schön. In der Welt waren sie mir dann aber ab und zu doch schon mal genug. Also die spawnen da an jeder Ecke und man kann irgendwie teilweise kaum 4 Schritte gehen, ohne dass man sich wieder kloppen muss. Das ging mir dann mit der Zeit ein bisschen auf die Nerven.
Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Also es fühlt sich zwar an wie Zufallskämpfe, in der Mechanik ist es irgendwie mit Zonen auf dem Boden, fast so ähnlich wie bei Pokémon das hohe Gras verwurzelt. Aber ich glaube, das fällt einem in kaum einer Stelle mal auf. Aber während man in so Zufallskämpfe reinstolpert, gibt es nicht irgendwie ein Ladescreen, sondern die erscheinen halt einfach auf der Map. Und wenn du gerade gar keine Lust hast zu kämpfen, dann ist es eigentlich auch ein leichtes, da rauszurennen, wenn das jetzt nicht gerade storyrelevant ist, dass du einen Haufen Gegner umprügelst.
Hm.
Stimmt, man kann einfach durchrushen, das geht auch, ja.
Das ist auch so ein Ding, wo das Spiel damals revolutionär war. Also, dass das wirklich dich nicht so aus der Gegend, aus der Umgebung herausnimmt und dich in einen Kampfscreen versetzt, sondern dass du wirklich in der gleichen Umgebung kämpfen kannst.
Ja, stimmt.
Das stimmt, ja. Das Ganze geht recht fließend von einem ins nächste, ohne jetzt irgendwie große Ladescreens oder so. Da hast du recht, das ist wirklich gelungen. Butch, hast denn du auch noch so ein paar Kritikpunkte, auch als großer Fan? Vielleicht gefällt auch dir nicht ganz alles?
Ja, das meiste wurde schon gesagt. Natürlich eben auch so diese Gummijet-Flüge sind irgendwie gut angedacht, aber dann ein bisschen langweilig. Vielleicht hätte man da mehr draus machen können. Ich finde es so verwirrend, so eher nicht auf der Gameplay-Ebene, sondern eigentlich auf der Story-Ebene. Vor allem, wenn es dann eben auch irgendwann so das Wissen irgendwie voraussetzt von anderen Spielen. Es ist sehr mystisch, man muss sich selber so ziemlich vieles zusammensetzen aus der Story, um überhaupt die Charaktere oder diese ganzen Hintergründe zu verstehen.
Ja, da stimme ich absolut zu. Ich hatte ja eben schon preisgegeben hier, dass ich dadurch, dass ich ein Mobile Game nicht gezockt habe, nicht weiß, dass die Disney-Welten alle mal zusammen waren. Aber ich frage mich halt, ob man, wenn man das Ganze irgendwie jetzt versucht, in einen Kanon und einen Storyverlauf zu bringen, ob das dann noch sinnvoll ist oder ob die sich vielleicht irgendwo auch gerne mal selbst über die Füße fahren. Weil gerade im zweiten Teil wird so eine Mechanik mit Niemanden oder Nobodies eingeführt, die ich überhaupt nicht kapiert habe, um da jetzt mal nicht zu weit drauf einzugehen. Aber ich weiß nicht, ob das alles wirklich so durchdacht ist und ob man das besser verstehen kann, als ich es tue, oder ob da einfach Lücken bleiben.
Durchdacht war das bestimmt definitiv nicht. Also Herzlose dann auf Niemande. Und wenn man halt einen anderen Titel anschaut, ne, also dann kommen noch welche dazu und... Also wie bei Burst by Sleep, dann kommt die Onwurst.
Ja,
die
genau,
heißen,
das führt dann,
ne?
Ja, noch also, eine Art Gegner irgendwie ein. Also das wird immer wilder.
Aber Onwurst kann man halt gut erklären, weil die eigentlich von Vanitas halt stammt, von seinen Emotionen.
Mhm.
Das müsste ich jetzt halt alles irgendwie mal in einer fetten Wiki nachlesen, weil klar hat man den Teil gespielt und diesen Vanitas und Aqua und Terra und wie sie alle hießen. Aber wie es mit denen weitergeht nach Birth by Sleep zum Beispiel, habe ich auch keinen Schimmer. Also ich habe Recoded jetzt noch nicht gespielt und ich glaube Dream Drop Distance fehlt mir noch. Also es gibt ja 1 Million Spin-Offs, die werden wir gleich nochmal versuchen aufzulisten. Mal gucken, wie weit wir damit kommen.
Ja, okay.
Kingdom Hearts hat eine erstaunliche Fangemeinde, ich war sehr überrascht. Carrie ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Offenbar ist das Spiel also ziemlich einzigartig. Entsprechend hier noch die Frage, was bitteschön macht denn dieses Kingdom Hearts so einzigartig?
Also für mich war das ähnlich wie für dich damals. Also ich war da schon ein bisschen jünger, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich fand das auch so ein bisschen, ja, Disney, das muss ich jetzt nicht so in einem Square Enix-Spiel drin haben. Dann habe ich es trotzdem gespielt und ich war sehr überrascht, dass mir das so gut gefiel. Ich fand es sehr interessant, so diese kindliche Disney-Welt, die da so in diese düstere Story geworfen wird. Trotz alledem ist es immer noch ein kinderfreundliches Spiel, aber es geht hier wirklich so um Welten, die so vor dem Untergang stehen. Und das sind eigentlich so Welten aus Disney-Filmen, die da meistens gar nicht so eine so arge Story hätten. Ich finde das auch irgendwie schön, weil ich bin nie der große Disney-Fan gewesen, aber trotzdem habe ich da über dieses Spiel so meine Lieblings-Disney-Welten bekommen und irgendwie dann auch diese Filme von Disney irgendwie anders zu schätzen gelernt. Und ich weiß nicht, ich finde die Kombination, die funktioniert für mich sehr gut. Ich weiß auch nicht, was es so wirklich ausmacht, dass Disney mit Square Enix gemischt so ein interessantes Spiel ergibt.
Das ist genau das Hate-It-Or-Love-It-Element von Kingdom Hearts. Entweder ist dieser Mix mit Disney genau das, was dich anspricht und genau das, was du am Spiel magst, oder es ist genau das, was dich von Kingdom Hearts fernhält, weil du halt denkst, das passt irgendwie nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, ich bin schon eher so ein bisschen in der zweiten Gruppe, durch das Kingdom Hearts aber wiederum nicht so viel mit Final Fantasy zu tun hat, wie ich das eigentlich anfangs mal dachte. Also Kampfsystem und so weiter funktioniert dann zwar für mich schon wieder ein bisschen besser, weil ich es als was völlig Eigenes betrachten kann.
Ich finde halt, das Spezielle daran ist, nicht nur, dass dieser Lizenzmix dadurch funktioniert, dass er eben so liebevoll und so respektvoll dem Originalmaterial auch gegenüber durchgeführt wird, sondern dass er eine der besten Mischungen, die man sich so vorstellen kann, ist, und zwar von der Qualität her des Ganzen. Was man am Anfang gar nicht so meint, was überhaupt nicht zusammengehören kann, wird hier halt so, ja, liebevoll habe ich schon gesagt, aber auch eben mit einem gewissen Handwerk zusammengeführt, dass man davor eigentlich nur den Hut ziehen kann. Also ich denke da zum Beispiel an so Ideen, wie dass Welten zerstört wurden. Das heißt, du hast natürlich 100 Disney-Filme im Kopf, kannst aber in Kingdom Hearts nur 6 oder 7 oder vielleicht 8 Welten bereisen. Was ist also mit den anderen passiert? Ja, viele davon wurden einfach schon zerstört. Von diesen zerstörten Welten triffst du dann aber immer mal wieder, wie Sora selbst, der ist ja auch so ein Weltenwanderer, triffst du immer mal wieder Charaktere, die aber sehr stark waren und das Zerstörtwerden ihrer Welt irgendwie überlebt haben. Und die laufen ja dann immer mal wieder hier und da über den Weg. Natürlich gibt's diese völlig durchlizenzierten Welten, also Alice im Wunderland zum Beispiel besuchst du in ihrer eigenen Welt, hast da ein Abenteuer mit altbekannten Charakteren. Aber dann hast du halt auch wieder diese Spielmechanik aus einem Final Fantasy, dass du Bestien beschwören kannst, aber statt einer Shiva beschwörst du dann halt Dumbo, der irgendwie stark genug war, das Zerstörtwerden seiner Welt zu überleben und sowas. Und da wird einfach einen Maßstab gesetzt, wie man so einen Lizenz-Crossover zu machen hat, meiner Meinung nach. Gerade weil es 100 Spiele gibt, die das versuchen und wo es einfach nur heißt, hey, hier, guck mal, das ist einer aus Star Wars. Kennt ihr noch Star Wars? Kommt schon, ihr mögt Star Wars, kauft das Spiel.
Ja, das stimmt aber schon, ist ein guter Punkt. Wenn ich jetzt gerade so nachdenke, mir kommt nichts in den Sinn, wo ein Crossover dieses Ausmaßes dann funktioniert hat oder überhaupt existiert.
Ja, gerade halt auch so diese Feinheiten, zum Beispiel Winnie Pooh ist irgendwie eine ganz einzigartige Welt noch. Der Film und die Serie basieren ja auch auf so einem Kinderbuch und im Intro wird das Buch immer noch aufgeschlagen. Und das hat man sich hier eben im Film so überlegt, dass es auch wieder auf diesem Buch basiert, aber da fehlen Seiten. Und je nachdem, wenn du in verschiedenen schwer versteckten Secret-Kisten so Seiten von dem Buch findest, kannst du die wieder in das Buch reinlegen und dann hast du halt eine Episode mehr im 100-Morgen-Wald, wo du ein bisschen mit diesen Pooh und Tigger und so dann rumdameln kannst. Und das sind einfach Ideen, die finde ich sagenhaft gut eingesetzt und halt einfach schön in diesem Spiel verankert.
Ich war ja erstaunt, wie viele Disney-Charaktere man in ein Kingdom Hearts reinbekommt. Also für jeden findet man noch irgendeine Funktion, um den da noch reinzubauen.
Ja, und bei Final Fantasy-Charakteren genauso. Also wollen wir versuchen, sie alle aufzuzählen und dann zum Schluss kommen, was unsere Lieblingswelten so sind?
Oh, das mit dem Aufzählen, huiuiui, das wird schwierig. Das wird bei Disney schon schwierig.
Also wir können die spielbaren Welten ja mit den Disney-Filmen erstmal aufzählen. Ich habe Alice im Wunderland ja schon gesagt, Tarzan haben wir schon genannt, den Olymp, wo Herkules rumsteht.
Genau, dann die Aladdin-Welt.
Pinocchio.
Stimmt, Pinocchio in Form von dem Wal, ja.
Monstro halt, Svelskin, dann der Wal. Was gibt's noch? Es gibt ja noch, ja, Atlantica.
Peter Pan,
richtig. A Nightmare Before Christmas.
Das ist ganz cool.
Stimmt.
Es gibt noch die von Beauty and the Beast.
Ja, das ist ja auch so ein Crossover. Stellt sich da nicht raus, dass es eigentlich eine Final Fantasy Welt war und das Beast da nur zu Gast oder so?
Ja, Schön und das Beast ist nicht so gesehen die Welt, die wir dann halt hinkommen. Hollow Bastion heißt ja.
Genau.
Sondern das war ja vorher das Zuhause von Leon und der Rest der Final Fantasy Crew. Maleficent hat es ja eingenommen von denen.
Ja, und Final Fantasy Charaktere laufen vor allem eben in dieser Traverse Town rum, also so diesem,
genau,
diesem ersten Ort, wo du hinkommst, der nicht auf einer Disney-Lizenz basiert. Da haben wir die Mogris, die ihre Schmiede haben, schon genannt.
Der Sid ist natürlich da, in diesem Fall ein Verkäufer.
Genau. Mhm. Und auch wieder Luftschiffschmied, der baut deinen Gummijet für dich, der Sid aus Teil 7.
Ja.
Ja, mit Aerith und Leon hängt noch Yuffie rum aus Teil 7.
Genau. Cloud sehen wir, glaube ich, ja auch, aber im Olympus, kann das sein?
Ja, als Gegner, ja.
Genau.
Ist nicht auch Ignititus auf der Insel mit, und mit,
Stimmt, mit Wacker und Selfie, glaube ich.
Ah, genau. Destiny Island.
Ja, wir sind gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt müsst ihr mir natürlich noch verraten, welches ist denn bitteschön eure Lieblingswelt? Ich fand ja Alice irgendwie gar nicht mal so schlecht, auch so als Einstieg.
Das war mal ein Hasslevel.
Oh.
Wenn ich ehrlich bin, ja, ich mochte das überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, schon damals nicht, wo ich das angefangen hatte. Und ich bin da eigentlich am meisten rumgeirrt, glaube ich, bei Alice, weil ich wollte alle Boxen finden, um sie halt aus dem Käfig halt zu bekommen. Und das hat so lange gedauert. Ich habe alles abgegrast und als ich dann fertig war, hat sich ja irgendwie nicht gelohnt, weil sie wurde trotzdem entführt. Ne? Also.
Ja. Ich habe den Film überhaupt nicht gemocht, aber jetzt, um das so ja, nachzuspielen, wäre ein bisschen viel gesagt, um das nochmal so mitzuerleben, fand ich das Setting aber ganz cool.
Ich hatte jetzt gerade die Mutmaßung aufgestellt, dass es damit zusammenhängt, welche Filme von Disney man auch mag, je nachdem, wie einem die Welten gefallen. Aber das hast du ja dann gerade schon widerlegt. Also ich fand den Film Alice im Wunderland immer total cool und die Welt dementsprechend, glaube ich, auch ein bisschen besser, als sie objektiv betrachtet vielleicht mancherorts ist. Aber selbst fand ich die Idee total klasse, dass man aus diesem Herkules-Setting eine riesige Arena macht und dass man da quasi immer mal wieder hin zurückfährt. Also das spielt man nicht linear durch das Level, ganz im Gegensatz zu fast allen anderen. Ja, im Gegensatz zu allen anderen. Also alle anderen spielt man einfach so in einem Rutsch durch. Und in diesem Olympus-Arena-Welten-Komplex, da finden halt immer mal wieder intergalaktische Turniere statt quasi, wo man dann am Ende auch immer irgendwie einen coolen Boss kriegt. Das hat mir als Idee total gut gefallen.
Welche Welt ich echt wirklich mochte, war halt wirklich die von Nightmare Before Christmas, also Halloween Town. Alleine von der Atmosphäre her, man hat sich dementsprechend auch angezogen gehabt, ne? Also die Kleidung wurde dann halt geändert, dass die auch düster war, so wie bei Nightmare Before Christmas.
Ah, stimmt, das ist die einzige Welt, wo das in Teil 1 gemacht wird. In Teil 2 ziehen sie sich doch, glaube ich, immer der Welt entsprechend dann an, ne?
Genau. Aber das war ja auch bei, bei Ariel, da mussten die sich ja auch ja mehr oder weniger anpassen, ne?
Ach ja, die mussten natürlich unter Wasser funktionieren und dann war Sora eine Meerjungfrau und Donald so eine Ente oder sowas.
Meerjungmann, bitte. Ja, bei Nightmare Before Christmas, ich fand das halt allgemein so cool. Vor allem mit Jack, der kam auch super gut rüber, fand ich.
Ja, total.
Ja, meine Lieblingswelt ist die von Winnie Pooh.
Sehr cool.
Ich finde das nämlich auch ganz cool, dass man da immer wieder zurückkommt. Und ich finde da den Kontrast auch so cool von dieser Kinderwelt eigentlich. Aber es passt ja auch ganz gut zu Winnie Pooh, weil Winnie Pooh ist ja, wenn man so den Subtext liest, doch auch ganz deep.
Die Charaktere bei Pooh haben alle irgendwie eine psychologische Störung, wenn man das da rein interpretiert, ne? Also ich habe da auch mal so einen Artikel gelesen, ja.
Ich habe halt selber auch so die Winnie-Pooh-Kinderbücher gehabt und dann irgendwie so über das Spiel wieder so dazu zu kommen, auch wenn man da in dem Alter irgendwie zu cool dafür ist, das hat mir schon ganz gut gefallen. Ich würde vielleicht noch so gern eine Zwischenanekdote einwerfen, bevor wir da zum nächsten Kapitel kommen. Ich finde das Spiel, ich habe das damals mit meiner Ex-Freundin gespielt. Ich finde, das ist so ein perfektes Spiel, welches man mit einer Freundin spielen kann oder zusammenspielen kann, wo vielleicht der andere nicht so typischer Gamer ist, weil es halt eben diese Disney-Welten drin hat.
Oh, witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe auch gesagt, hier meiner Freundin, guck doch mal zu, hier Kingdom Hearts kennst du noch gar nicht und die meint die ganze Zeit nur, das ist ja super albern, Alter.
Nee, mein Mann hat mir gerne dabei zugesehen. Er hat das damals selber nicht gespielt, aber er hat mir gerne zugesehen.
Interessant. Ich dachte jetzt, okay, vielleicht ist das wieder sehr klischeebehaftet, aber für so ein Pärchenspiel, vielleicht ist das ein bisschen Gameplay-heavy, dass das Zugucken da vielleicht nicht so viel Spaß macht oder dass die andere Person doch schon ein bisschen Affinität für Spiele haben muss, um es selber zu spielen. Wir haben da doch Realtime-Kampfsystem mit Zauber und Summons und so. Das ist nicht einfach mal so, hier nehmt den Controller und drückt mal einen Knopf.
Ja, auf einfach geht's in die Richtung. Also das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ich habe es jetzt fürs zum zweiten Mal Spielen auf einfach gestellt und da bekommt man am Anfang einen Item, mit dem man, glaube ich, 30% mehr Erfahrung sammelt. Also da levelt man den Gegnern halt einfach davon.
Ja.
Ich glaube, Joey, das wäre mal so ein Thema für einen Podcast. Die idealen Pärchenspiele oder sowas.
Oh ja.
Gibt's einige Interessierte, denke ich.
Das muss man wahrscheinlich abstecken. Also ob beide spielen oder ob nur einer spielt und dann vielleicht wirklich noch so ein paar mit ein paar Klischee-Rollen aufräumen oder sowas. Aber das könnte ein interessanter, langer Podcast werden.
Ja.
Ich lasse da ein paar Monaten mal eine Mail raus. Ist auf der Liste.
Okay.
Ja, dann zurück zu Kingdom Hearts, wenn wir euch jetzt auf das Spiel heiß gemacht haben. Wie kann man es heute noch spielen?
Das ist ja manchmal schwierig, in diesem Fall zum Glück nicht. Es gibt gute Remake-Sammlungen, da ist dann nicht nur ein Spiel drin, sondern gleich diverse. Heute wäre natürlich die PS4-Version relevant. Es gibt da zwei Remake-Sammlungen. Da drin hat man nicht ganz alles, aber dann schon ziemlich viel. Ich würde mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dann hat man alles Relevante gespielt. Außer, wir haben gelernt, die Story vom Mobile-Spiel kann auch wichtig sein.
Die kann man auch anders erleben.
Ja.
Witzig bei dem Remake ist auf jeden Fall noch, ja, das ist so eine Standard-Go-To-Geschichte. Die haben nämlich den Quellcode und einige Assets des Spiels verloren und mussten das fürs Remake komplett neu zusammenschustern alles und teilweise neu coden und ganz, ganz viele Grafiken halt auch neu bauen und Modelle neu bauen. Und das ist immer so ein Vorzeigebeispiel. Ich habe ja auch mal als Systemadministrator in der Spielebranche gearbeitet. Und da hieß es dann natürlich immer unter den Admins, sei bloß nicht wie bei Square Enix. Die Jungs wollen das bestimmt nicht nochmal neu programmieren.
Wie kann man quasi die Daten, die Assets für ein ganzes Spiel und dann noch für etwas mit einem Namen wie Kingdom Hearts verlieren? Wie geht das?
Das ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt, denn in der Spielebranche sitzen natürlich Leute, die absolute Brains im Programmieren sind, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass die von Systemadministration und Datenverwaltung was verstehen. Und da wiederum komme ich dann halt ins Spiel als Sysadmin und System Engineer und bin aber auf der anderen Seite nicht jemand, der dir ein Spiel durchprogrammieren konnte. Also nur weil beide im entferntesten Sinne IT machen, sind es trotzdem zwei Bereiche und wenn du einen schlechten Admin hast, dann passiert sowas wie bei Square.
Noch schnell als Ergänzung, ich habe gesagt, heute spielt man wohl am besten die PlayStation 4 Sammlungen. Das wäre zum einen Kingdom Hearts HD 1,5 und 2,5 Remix. Und die zweite Sammlung ist Kingdom Hearts HD 2,8 Final Chapter Prologue.
Richtig.
Die Namen sind ein bisschen kompliziert, es wird aber gleich noch besser, denn es gibt einige Spin-Offs und wenige Fortsetzungen. Teil 3 steht ja am Horizont. Das ist auch ein Grund, weshalb wir uns jetzt hier heute versammelt haben, um über Kingdom Hearts zu reden. Aber Teil 3, darüber reden wir dann hinten raus noch ein bisschen. Ich habe ja versucht, eine Chronologie zu bilden aus all diesen Main-Series-Teilen und Spin-Offs. Ich bin zu folgendem Resultat gekommen. Wir beginnen mit Kingdom Hearts X, dann Kingdom Hearts X Backcover, das ist irgend so ein Film in Kingdom Hearts HD 2,8 Final Chapter Prologue.
Ist das dieses Mobile-Ding?
X Backcover ist halt nur der Film. Das gehört mit zum Mobile-Game, richtig. Und Kingdom Hearts X, X Backcover und Unchained Union Cross ist so gesehen das Gleiche. Nur es wird halt unterteilt in Szenen oder halt in Sequenzen. Es ist so gesehen aber eins in einen zusammengefused worden.
Oh je. Ich frage mich auch, wie kann man etwas Final Chapter Prolog nennen? Das ist ja eigentlich ein Oxymoron. Es ist das Final Chapter und gleichzeitig der Anfang. Ja, egal.
Ja.
Es ist der Prolog des Final Chapters.
Ja.
Dann geht's weiter. Unchained Union Cross haben wir eben gerade schon gehört. Dann kommt Birth by Sleep und dann kommt erst Kingdom Hearts 1, über das wir eben gerade ausführlich geredet haben. Parallel dazu beginnt dann aber schon 358 over 2 days, also 358 geteilt durch 2 Tage. Parallel dazu soll dann auch schon A Fragmentary Passage beginnen, dann Chain of Memories, dann in Chain of Memories endet dann 358 durch 2 Tage. Danach kommt dann Kingdom Hearts 2, danach kommt dann Coded bzw. Recoded. Recoded ist wiederum das Remake von Coded. Dann kommt 3D, Dream Drop Distance und schließlich soll dann Kingdom Hearts 3 kommen.
Und wenn man Chain of Memories früher auf dem Game Boy Advance durchgespielt hat, dann hat man sogar noch ein 5-stündiges Bonusspiel unlocked, was, glaube ich, Reverse Rebirth hieß. Und da hat man dann nochmal Rikus Seite der Medaille gespielt.
Ich muss hier mich mal outen.
Ja.
Ich habe Kingdom Hearts 1 wirklich gern, aber ich habe auch nur den ersten Teil gespielt. irgendwie hat mich gerade dieses Chaos hier davon abgeschreckt, dann das zweite Spiel zu spielen, weil ich dachte, ich muss auch irgendwie die anderen Dinger dazwischen auch gespielt haben, weil ich eben den Kollegen, von dem ich vorhin noch gesprochen habe, Fonso, der sagte, das ist natürlich ganz wichtig, das wird alles aufgebaut in den DS-Spielen und PSP-Spielen und so weiter. Und ich dachte mir, ja, aber ich will ja gar nicht die anderen Zwischentitel spielen, weil ich da das Kampfsystem teilweise nicht so cool fand. Und
ja, und noch dazu, also du kannst es dir halt auch wirklich in 3 Sätzen anlesen, glaube ich. Also das, was ich wirklich mitgenommen habe aus 358,5 Tagen oder wie auch immer man das nennen möchte und aus Chain of Memories und womöglich noch Reverse Rebirth und also weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich glaube, das kann man auch getrost weglassen und einfach ein Kingdom Hearts spielen, weil man Bock auf einen Kingdom Hearts hat.
Also ich kann euch ein bisschen ermutigen, wenn man halt sich wirklich 1.5 und 2.5 in einem Bundle sich holt, das gibt's halt in dem Bundle, ist 358 Two Days und Recoded als Cutscene vorhanden, so gesehen als Mini-Movie. Ihr braucht das Spiel so gesehen nicht spielen, ihr könnt euch das anschauen. Ich muss aber sagen, Chain of Memories, mit dem konnte ich nie was anfangen. Ich mochte das Kampfsystem überhaupt nicht, das war mir zu random. Dementsprechend habe ich mir auf YouTube mir die Sequenzen angeschaut.
Ich fand Chain of Memories ja ganz cool, weil ich halt mit Kartenspielen immer was anfangen kann und bei Chain of Memories ist das Kampfsystem auf so Sammelkarten irgendwie basiert, also du musst, wenn du zuschlagen willst, eine Zuschlagen-Sammelkarte abfeuern und so. Das fand ich ganz cool. Ich fand hingegen 358 total doof, weil das für mich irgendwie die ganze Zeit sich anmutete wie Quests aus einem MMO, also geh hier hin und töte 5 davon, geh dahin, töte 10 davon. Das war irgendwie mein Least Favorite, was ich bislang so gespielt habe.
Ja, es bestand halt nur aus Missionen halt, ne? Also Mission hier, Mission da. Das war auch nie so meins. Also die Teile habe ich auch nicht gespielt gehabt, bewusst, weil, wie gesagt, mir sagte das überhaupt nicht zu, das Kampfsystem. Und damals hatte ich auch kein DS, muss ich auch dazu sagen. Und als ich mir das auch geholt habe für ein DS, ich fand das halt so fuckelig, bin ich ehrlich.
Also ich finde ja, Chain of Memories, muss man sagen, ist für den Game Boy Advance echt top auf die Konsole angepasst. Und wie du schon sagst, das ist bei 358 irgendwie auch nicht so richtig der Fall. Ja, und Recoded soll ja sogar ein Puzzle-Game sein, also da habe ich auch noch nicht reingespielt.
Ich bin da schon froh, Carrie, hast du uns da ein bisschen die Angst genommen, weil mir wird's nämlich genauso gehen wie dem lieben Butch. Als ich das da durchgeguckt habe, dachte ich, oh meine Güte, was für ein Chaos, das habe ich ja noch nie irgendwie erlebt. Plus, das war jetzt nur mal so die Standard-Chronologie, weil je nachdem, welches Secret Ending man in welchem Teil spielt, kann sich das Ganze nochmal ein bisschen drehen und dann gibt es noch andere Perspektiven und so weiter. Oh mein Gott, wer soll da noch den Durchblick behalten?
Ich mache mich jetzt wahrscheinlich bei Fans dieser Storyline, wenn es sie denn gibt, total unbeliebt, aber ich bleibe dabei, dass ich empfehle, einfach, wenn man Bock hat, einen Final Fantasy Disney Crossover zu spielen, einfach einen Kingdom Hearts hernimmt und das zockt, weil das Gameplay solide ist, weil dieser Mix unfassbar liebevoll und handwerklich gut umgesetzt ist. Da passt halt einfach alles zusammen und ob dahinter jetzt noch irgendwie 6 Bücher Story stehen oder was, die man dann am Ende eh nicht versteht oder nach 3 Tagen wieder vergessen hat, weil das alles völlig obskur ist, spielt die Spiele der Spiele wegen, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich habe auch die Story vom Einer jetzt wieder vergessen. Wo ihr jetzt davon gesprochen habt, was da eigentlich so der Hintergrund ist, da kam die Erinnerung wieder so mehr oder minder. Aber für mich ist so die Story-Erfahrung mehr so eine Experience als ein, ich muss jetzt genau wissen, welche Organisation hinter diesen Bösewichten steckt. Das ist mir eigentlich immer egal gewesen. Ich fand's cool, dass hier diese Disney-Welten drin sind und dass die vor dem Untergang bewahrt werden müssen. Und so das Zwischendrin, was ich nicht verstanden habe, das habe ich mir dann so selber ein bisschen zusammengereimt. Und ich habe da wahrscheinlich mir eine andere Story zusammengelegt, als sie eigentlich gedacht war. Aber das gefiel mir so irgendwie ganz gut.
Ich finde, das macht Teil 1 auch aus. Bei Teil 2 zum Beispiel merkt man dann, wie ich eben schon mit diesen Nobodies angesprochen habe, das wirkt so, als wollten sie mit aller Gewalt noch mehr Story da rein und noch einen Twist und noch einen Twist. Bei Teil 1 ist es besser umgesetzt. Und ich finde ja zum Beispiel, dass man Birth by Sleep auch ganz hervorragend spielen kann. Mhm. Das sind im Prinzip 3 Spiele in einem. Da kannst du mit 3 verschiedenen Charakteren eine Story runterspielen und die überschneiden sich dann immer irgendwo. Also da muss man jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig viel über das Universum wissen. Wer Bock auf noch ein Kingdom Hearts nach Teil 1 und 2 hat, dem rate ich zu Birth by Sleep. Das baut ein bisschen auf diesem Kartenkampfsystem aus Chain of Memories auf, aber viel, viel besser, viel, viel ausgereifter.
Ja, finde ich auch.
Hier möchte ich einen Sprung machen. Wir wollen ganz kurz noch den zweiten Main-Series-Teil hier mindestens erwähnt haben. Der kam dann 2006, ganz einfach Kingdom Hearts 2, beziehungsweise Kingdom Hearts 2 Final Mix. Klar muss der natürlich auch wieder irgendwas Kompliziertes im Namen haben. Viel mehr weiß ich dazu aber gar nicht. Ich habe ja bekanntlich nur den ersten gespielt. Aber Carrie, du hast sicher den zweiten auch gespielt. Dodo, du hast den zweiten auch gespielt. Da gehen viele Kisten auf, aber was passiert da?
Ich finde es total cool, was für Lizenzen sie sich mit Teil 2 trauen umzubauen. Also im ersten haben wir eben die Welten schon aufgezählt. Und da ging es dann vor allem um klassische Disney-Filme. Da war vielleicht Nightmare Before Christmas mit seinem Burton-Look irgendwie schon die Ausnahme. Und in Teil 2 haben sie dann zum Beispiel eine Welt, die basiert auf Tron. Das fand ich total cool, also alleine auf die Idee zu kommen. Oder in Teil 2 ist doch, glaube ich, auch dann die Welt, die auf dem Lion King basiert. Und da verkleiden sie sich halt dann beziehungsweise verwandeln sich irgendwie in Löwen, damit sie da nicht auffallen. Das finde ich auch eine coole Idee. Da trauen sie sich halt echt noch eine ganze Ecke mehr, finde ich, als im ersten Teil. Ja. Dafür, finde ich, geht die Story irgendwie völlig Trainwreck. Also wirklich, es entgleist und ich komme nicht mehr hinterher und ich möchte, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich das alles jetzt nochmal seitenweise nachholen will.
Vor allem auch haben die auch Flucht der Karibik ja auch noch reingepackt, ne? Also das war ja auch mal was völlig anderes, weil es war alles so Mensch, also so realitätsnah, ne? Und wenn man dann halt Sora und die anderen gesehen hat, die haben da irgendwie geclashed, fand ich. Die waren total bunt und Jack und die anderen, die waren halt, wie kann man das sagen?
Ja, die sahen halt aus, als hättest du auf der PS2 versucht, ein Lizenzspiel zu Fluch der Karibik zu machen. Das ist dieser typische Look, den man sich jetzt darunter vorstellen mag.
Damit wollen wir es doch eigentlich schon beim zweiten Teil belassen, denn ein bisschen spannender wird möglicherweise Teil 3. Der steht mittlerweile ja endlich vor der Tür. Wir sehen ihn schon am Horizont nach einer langen Entwicklungszeit. Ich muss ja hier vorausschicken, diese Episode wird vor der E3 2018 aufgenommen. Da werden noch einige Infos rausfallen. Vielleicht werden wir in der Episode zur E3 2018 dann auch nochmal kurz hier über Kingdom Hearts sprechen, beziehungsweise für dich da draußen gesprochen haben. Also scroll mal durch den Feed und hör dir mal an, was wir da zu Kingdom Hearts zu sagen gehabt haben. Ja. Entwicklung habe ich schon erwähnt, das war schon ein bisschen eine zähe Geschichte, habe ich das Gefühl. Man dachte früher mal noch, es soll für die PS3 kommen, heute wissen wir, ist nicht der Fall. Wurde dann im Rahmen der E3 2013, also auch schon eine Weile her, angekündigt für die PS4. Scheinbar dann auch nochmal für die Xbox, flog dann da wieder raus und kam dann da wieder rein und heute weiß man nicht so genau, Switch und alles ganz komisch, aber wir haben jetzt schon Gameplay, wir wissen jetzt, das Ding wird ziemlich sicher kommen und da werden einige neue Settings auf uns warten, ne?
Ja, definitiv. Also, was man schon mal sagen kann, ist, Ralf Reichts wird's aber nur, höchstwahrscheinlich nur als Summon oder Link geben. Weil genau bei den ganzen Gameplay, was wir bisher von Kingdom Hearts 3 gesehen haben, können wir nicht genau deuten oder sagen, ob das ein Summon ist oder ein Link. Weil bei Birth by Sleep war das so, Links hast du erst bekommen, wenn du halt die Welt besucht hast. Ralf, ob der jetzt auch eine eigene Welt bekommt mit Link oder halt Summon, müssen wir halt abwarten. Was man aber als Summon oder Link halt schon mal sagen kann, wäre zum Beispiel Ariel, außer natürlich Ariel die Meerjungfrau und die Dream Eater. Ich glaube, die kennt fast jeder aus Dream Drop Distance. Und wen hatten wir noch? Ich glaube, das war's, oder?
Hier steht Miau Wow. Damit kann ich nichts anfangen. Ich hoffe, das erklärt mir jetzt jemand.
Miau Wow ist halt ein Dream Eater. Das ist diese Katze. Ah, diese okay. Fette kleine Katze da. Also was halb Katze, halb Hund, glaube ich, ist. Deswegen Miau Wow.
Was wir wissen, was sicher im Zentrum steht, sind die neuen, beziehungsweise mittlerweile auch schon ein bisschen älteren Pixar-Welten. Also die Monster AG und dann natürlich allen voran Toy Story.
Richtig. Big Hero 6 wird auch dabei sein. Oder im Deutschen Baymax. Rapunzel wird dabei sein. Olympus von Herkules. Da bin ich am meisten drauf gespannt. Ich will wissen, ob wir dann nochmal gegen die Titanen antreten werden. Ob wir vielleicht Zeus sehen werden. Und Twilight Town, richtig, Twilight Town wird's auch geben.
Das ist das aus dem zweiten Teil, oder?
Ja.
Würde mich echt wundern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich die Chance entgehen lassen, Star Wars nicht irgendwie, also muss ja nicht gleich ein Luke Skywalker Summon sein, aber irgend so eine Anspielung oder irgendwas muss doch rein, also wenn man schon die Lizenz hat, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie sich das entgehen lassen.
Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass sie sich wünschen, dass sie das entweder über Rebels oder über Clone Wars reinbringen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto intelligenter ist die Idee, weil da hast du den Grafikstil, der passt.
Ja, denke ich auch. Ich bin zwar jetzt kein großer Star Wars Fan, aber ich würde Star Wars 1000-mal vorziehen anstatt Frozen. Ich finde Frozen leider overhyped. Den Film Frozen finde ich super, aber ich möchte die Welt ehrlich gesagt nicht haben.
Nee, ich glaube, als Welt spielt sich das auch nicht so cool, aber wenn du irgendwie Elsa rufst und die womöglich noch Let It Go brüllt und dann kommt so ein Blizzard gar oder sowas, klar, bring's rein.
Der war gut.
Ja, Gameplay hat man schon vieles gesehen. Ich werde noch ein bisschen was verlinken. Die E3 wird auch noch aufschlussreich sein, beziehungsweise gewesen sein, muss ich ja jetzt sagen. Wir werden Spezialroboter bedienen können, also uns da reinsetzen können. Titanfall lässt grüßen. Es wird Spezialmoves geben, die Disney-Achterbahnen nachempfunden sind. Sah auch ganz lustig aus in der Gameplay-Szene, die ich gesehen habe. Ziemlich eindrücklich. Also sie werden da nochmal einige Schippen oben drauf legen. Die Grafik ist auch ganz schick, muss ich sagen. Ich habe nur Angst, weil in der Enttäuschungsepisode haben wir ja gelernt, so ewige Entwicklungszeit, Development Hell, ist immer ein bisschen ein schlechtes Zeichen. Das schwingt halt noch mit, aber sonst habe ich das Gefühl, könnten die Kingdom Hearts Fans da ziemlich zufrieden sein damit.
Mir fällt ein super witziges Schlusswort ein. Was würdet ihr euch wünschen? Was für Welten man bereisen kann oder vielleicht auch eben schon hier Frozen als Summon wäre vielleicht cool. Was würdet ihr, wenn ihr komplett freie Hand habt, als Disney-Lizenz gerne reinwerfen oder gerne sehen?
Der Schatzplanet. Ich will das unbedingt drin haben.
Als Planet, ja, stimmt. Funktioniert gut. Könnte für mich auch ein Level sein.
Oh, das ist ja eine ewig alte Geschichte. Da habe ich mal das Lizenzspiel für die PlayStation 2 zugespielt. Habe ich ganz vergessen, dass das mal gab. Schatzinsel, ja.
Ja, es soll ja relativ open-worldig werden. Entsprechend will ich natürlich unbedingt ein Königreich für ein Lama-Reittier.
Oh, das wäre geil. Ja, mit Cusco.
Ja, sonst wäre ich ja auch, also ich habe ja im zweiten Teil auch total diese Schwarz-Weiß-Welt geliebt, wo dann auf die uralten Classic-Cartoons eingegangen wird.
Ja.
In die Richtung könnte ich mir auch noch mehr vorstellen, irgendwie dieser ganz, ganz klassische Geisterhunter-Strip, wo Mickey, Donald und Goofy irgendwie Geister jagen. Das könnte man bestimmt auch cool
einbauen. Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber ich glaube, das wird eher in dieser Handheld-Geschichte eher der Fall sein. Sora bekommt ja ein Handheld geschenkt, wo wir halt zwischenzeitlich halt uns hinhocken können und so Minispiele spielen können. Und die ganzen Spiele sind halt auf der hier Mr. Game & Watch Spielereihe basiert. Ne? Also deswegen, es wird, glaube ich, an die 20 Minigames, habe ich gelesen, geben.
Ja, das ist halt wieder so eine clevere Idee, noch mehr Lizenzen reinzubringen oder vielleicht auch den ein oder anderen ganz, ganz typischen Final Fantasy Endboss-Kampf nochmal zu verwursten oder sowas.
Richtig.
Also, genial, klar.
Vielleicht noch was Sidescrolling-mäßiges, warum nicht jetzt durch Cuphead inspiriert, so im alten klassischen Look, wenn man ja schon auf Disney-Zeug zurückgreifen kann?
Stimmt, ist ja genau das, ja.
Die könnten ja natürlich auch irgendwie ihre Marvel-Lizenzen reinbringen.
Oh, stimmt, Disney hat ja auch Marvel. Aber würdet ihr sagen, das passt gut rein? Wenn, dann muss es irgendwas sehr, sehr Heroisches sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie ein Deadpool vorbeikommt und Herzlose umbringt.
Ich muss ja sagen, Marvel ist ja schon so gesehen dabei, ne? Wenn man an Baymax denkt.
Ach, spielt der Baymax im Marvel Cinematic irgendwie mit?
Ja, also das ist leicht, also es kommt aus Marvel, es ist halt nur ein bisschen abgeweicht so gesehen.
Ja, okay, kinderfreundlicher verpackt also.
Ja, genau.
Ja, dann werden wir vielleicht keine Original-Marvel auch noch sehen.
Man muss natürlich sagen, Kingdom Hearts basiert natürlich im Kern, im Herzen, auf einer kruden Lizenzfusion. Also warum soll man da nicht konsequent sein und da noch den Spagat zu Marvel wagen?
Wen nimmst du rein?
Also ich mag ja eigentlich Spider-Man.
Ja.
Der könnte gut passen.
Könnte man sich auch am ehesten vorstellen, stimmt.
Wenn Disney dann irgendwann mal Netflix oder sowas aufkauft, dann haben wir dann so ein nächstes Kingdom Hearts, wo es dann alles gibt. Also dann wird's skurril.
Ja, aber generell kann man sich halt schon vorstellen, dass sie auch noch irgendwie, weiß ich nicht, was hat Disney damals noch für Filme gemacht? Die Wüste lebt oder sowas? Oder auch Mary Poppins finde ich jetzt nicht undenkbar, dass es da irgendwelche Crossovers gibt, weil da ist ja auch gerade irgendwie ein zweiter Teil angekündigt. Da kann man bestimmt Cross-Promotion reinwursten.
Mhm.
Carrie, du als großer Fan, was dürfen sie nicht verkacken?
Ihr sollt die Story nicht verkacken. Also ich bin ehrlich, ich spiele Kingdom Hearts eigentlich zum größten Teil wegen der Story und auch so, weil Disney und so ein bisschen Final Fantasy Mix, das hat mich damals schon total angefixt, deswegen spiele ich das Spiel auch Und wenn die Story noch weiter verwurschtelt wird, ich weiß, dass nach Kingdom Hearts 3 es weitergehen wird. Es wird zwar kein Kingdom Hearts 4 kommen, aber es wird die Kingdom Hearts Reihe weiter existieren, mit Sora als Protagonisten weiterhin. Und ich denke mir so, okay, verkackt das Ende nicht, verkackt die Story nicht. Ich will nicht, dass sie daran echt scheitern.
Okay.
Das ist so meine Sorge.
Aber gut zu wissen, geht's da dann nachher noch weiter mit irgendwie Kingdom Hearts 3 Dream Drop Recoded durch 2 oder irgend so. Prolog.
Nein, es wurde auf jeden Fall bestätigt, dass es Kingdom Hearts weitergeben wird. Sora wird dann weiter als Protagonist genommen, aber inwieweit sich das dann halt abändert, weil die Xehanort-Saga, die Dark-Saga wird so gesehen mit Kingdom Hearts 3 beendet.
Hm.
Ja, vielleicht gibt's dann danach wieder ein Puzzlespiel oder ein Mobile-Game oder was weiß ich. Also da allein diese Kampfsysteme mit den Karten sind ja schon nicht mehr das Originalspiel. Also da können sie gerne wieder 3 oder 4 Recoded, Remastered, irgendwas, Sidequests machen.
Nach Kingdom Hearts 3 kommt dann das MOBA.
Genau.
Wo sie dann die ganz große Kohle machen.
Das Kingdom Hearts Battle Royale, wo man Disney-Charaktere wählt und sich dann da auf die Rübe gibt, bis nur noch einer steht.
Zeitgerecht.
Hoffentlich mal nicht.
Hoffentlich nicht, ja, richtig. Ja, ich würde meinen, bevor wir hier zu fest mit unseren Fantasien abdriften, mache ich langsam den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Wie immer hier hinten raus ein paar Infos. Schau mal rein, gametalk.fm. Da gibt's mehr Infos zu diesem Podcast und mehr Podcasts. Natürlich auch einen hübschen Abo-Button. Würde mich sehr freuen, wenn du den klickst. Dann bekommst du jede Episode immer kostenlos auf dein Device. Guck natürlich noch hier in die Shownotes, direkt bei dir im Podcatcher in der Beschreibung oder sonst im Web, gametalk.fm/kingdomhearts. Da findest du nämlich noch schöne Links, die du unbedingt mal klicken solltest, zum Beispiel zu Dodos Kingdom Hearts Reviews und selbstverständlich zu Carries Twitch-Stream. Also sei dir ans Herz gelegt, schau da rein.
Ja, bedingte Empfehlung. Die Reviews sind wahrscheinlich welche von meinen allerersten damals gewesen. Also ich hoffe, die halten noch stand, aber schön, dass du sie trotzdem verlinkst.
Alternativ, wer nicht gerne Reviews liest von dir, der kann sie quasi auch hören. Man soll natürlich noch erwähnen, du machst den Durchgespielt-Podcast. Da kann man dich dann über Spiele reden hören, wenn man dich nicht über Spiele schreiben haben will oder so.
Genau, wir machen ein monatliches Format, wo wir über alles quatschen, was wir so den Monat durchgezockt haben. Durchgespielt.net, schaut gern mal rein.
Dann bedanke ich mich natürlich bei euch dreien fürs Mitplaudern hier im Podcast. Ihr habt mir riesig geholfen. Ich bin schwer beeindruckt von eurem Wissen. Allen voran, die Carrie, du hast uns hier enorm geholfen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dich hier im Game Talk begrüßen zu dürfen. Hoffentlich dann bei einer späteren Episode auch mal wieder. Vielleicht zu Kingdom Hearts 3, vielleicht zu Pärchenspielen, wie auch immer.
Gerne, ich habe gerne ausgeholfen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, war mir eine Freude. Vielen Dank auch Dodo, vielen Dank Butch.
Dann vielleicht bei dem Pärchen, nee, da darf ich ja gar nicht mitmachen, beim Pärchen-Podcast, Mist.
Ja, vielleicht müssen wir noch, mit welchem Spiel werde ich die Ex-Freunde los, komisch.
Mit welchem Spiel kann man auf Dates Punkte gewinnen?
Das wäre auch mal interessant.
Oh, Strip Mario Kart, ja.
Das musst du mal erklären.
Gut, ja, das wirst du uns dann gleich off the record erklären, wie das funktioniert. Ich beende hier mal die Aufnahme. Vielen Dank auch an dich da draußen fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit einem Kingdom Hearts. Tschüss.
Es gibt ja genug davon, wie wir herausgestellt haben. Ciao.
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 Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.